Folge 7, Schwartigmüt, willkommen zurück, Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Heute wollen wir mit euch im Rahmen eines Gedächtnistrikots auch über den verstorbenen FC-Spieler Maurice Banach sprechen. Wir wollen unsere Analyse zu Union Berlin geben und einen Ausblick für das Spiel gegen Dortmund wollen wir auch geben, klar.
So, herzlich willkommen zurück, Folge 7, wie der gute Max das hier gerade schon angekündigt hat. Bevor es zum emotionalen Meltdown kommt und zur Analyse vom Spiel gegen Union Berlin, möchten wir mit euch, wie der Max schon gesagt hat, über Maurice Banach sprechen. Eine leider viel zu früh verstorbene FC-Legende, muss man an der Stelle auch sagen. Der Max wird euch jetzt am Anfang gerade erstmal ein paar Daten und Fakten zu ihm erzählen, weil uns beiden selbst bei der Recherche eigentlich mal aufgefallen ist. Klar, den Namen liest man regelmäßig beim FC, auch im Stadion, auf Spruchbändern und allem drum dran. Nichtsdestotrotz, der Mann viel zu früh von uns gegangen, sodass wir ihn auch gar nicht mehr wirklich aktiv im Stadion ansatzweise irgendwie erlebt haben. Deshalb, Max, dein Part.
Ja, also ich habe bei der Recherche, oder nicht nur bei der Recherche, sondern bei den ersten FC-Berichten von Maurice Banach habe ich schon angefangen zu googeln, weil ich ihn damals schon nicht kannte. Ich glaube, er hat 91 für den FC gespielt, da bin ich gerade geboren. Und von daher können wir ihn auch gar nicht kennen. Also auch, wie du schon sagst, nicht mal ansatzweise. Geboren ist der gute Mann in Münster, hat dann für den BVB seine ersten Bundesligaspiele gemacht, 14 Stück waren's. Ist dann in die zweite Liga gewechselt zu Wattenscheid und ist dann mit 21 Toren Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga. Also eigentlich auch ein geiler Erfolg. Doch, finde ich immer geil. Auch Zweitliga-Torschützenkönig ist geil, weil dann bist du immerhin der Beste der zweiten Liga. Und ab 1990 dann für den ersten FC Köln hat es dann auf ganze 49 Spiele und 24 Tore geschafft. Das ist schon
starker Schnitt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ein richtig guter Schnitt. Und seine letzten Tore leider vor seinem Tod, aber das ist natürlich wie so ein Hollywood-Streifen eigentlich. Doppelpack gegen Fortuna Düsseldorf beim 4-1-Sieg im Rhein-Derby. Das ist natürlich echt, es waren seine letzten Tore für den ersten FC Köln, kriegt Gänsehaut, obwohl ich ihn gar nicht kenne, aber das ist doch, das kann sich schlimmer keiner ausdenken, so als, keine Ahnung. Ja.
Ja, definitiv. Sehr tragische Geschichte. Ist natürlich immer tragisch, wenn ein Mensch viel zu früh von uns geht, beziehungsweise von dieser Erde geht. Im Kontext mit dem FC dementsprechend für uns dann auch nochmal die Schippe erwähnt.
Ja, vielleicht noch zum Autounfall, den hatte ich jetzt noch nicht angesprochen. Es war das letzte Auswärtsspiel für ihn dann natürlich, klar, er wollte von Schalke aus nach Münster fahren, war auch alles abgesegnet zur Familie und von da aus dann am nächsten Tag zum Training zum FC und dann leider irgendwie in Höhe Remscheid verunglückt. Ja, das ist die traurige Geschichte zu Maurice Banach. Aber vielleicht mit dem mit der Aktion jetzt, die du uns erläuterst, etwas Positiveres.
Genau. Das Ganze ist also erst leider eben November 91 verstorben, 17. November. Heißt, das Ganze jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal. Das Thema um die Familie Banach, beziehungsweise um Maurice Banach, ist auch immer mal wieder aufgekommen. Müssen jetzt da jetzt keine riesengroßen alten Klamotten aufmachen, weil wir da auch, glaube ich, noch nicht fähig sind, das zu bewerten, was da damals gelaufen ist. Nur liest man es einfach heraus, dass sich nicht gut um die Familie Banach im Nachgang gekümmert worden ist. Das über Jahre hinweg nicht auf Vereinsebene, was seinen alten Mitspieler, den Andreas Gielchen, dazu gebracht hatte, im Jahr 2020 mal einen bisschen emotionaleren und deutlicheren Social-Media-Post abzuschicken, der dann auch wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das Ganze ist jetzt darin geendet, dass es ein Sondertrikot gibt, also ein Maurice Banach-Gedächtnistrikot. Kann man aktuell vorbestellen. Und da die Einnahmen davon gehen auch mit an die Familie. Sprich, man unterstützt sie ja mit auch im Nachgang nochmal ein bisschen. Das ganze Trikot gibt's bei den Bolzplatzlegenden auf der Seite bolzplatzlegenden.de/mucki. Da kann man dieses Trikot erwerben. Also sprich, wenn jemand von euch Interesse daran hat, dieses Trikot zu erwerben, kann er auch da drauf gehen und seinen Beitrag dazu leisten. Genau. Ja, wir hatten uns ja auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wie das Ganze so mit Traditionsvereinen ist. Wir sind der erste FC Köln, Wir sprechen immer davon, dass wir ein Traditionsverein sind. Und ich glaube, für uns beide ist da auch ganz klar, dass es eine Notwendigkeit ist, sich halt mit so Sachen auseinanderzusetzen. Irgendwie auch zu wissen, wer sind Leute, deine Mitmenschen oder die Generation vor uns auch irgendwie bewegt haben. Ne? Und das scheint bei ihm wirklich der Fall gewesen zu sein. Keine Ahnung, ich weiß, ob du dazu gerade noch irgendwie was sagen kannst, gefühlt so bezüglich Tradition. Also man hat einfach ein Verpflichtungsgefühl irgendwie auch da jetzt gerade nochmal nachzulesen, ne?
Ich nehme ja auch gern das Wort Familie in den Mund und ich kann mir halt heute auch, ich weiß nicht, wie es zu der Zeit war, aber auch gerade mit dem Background, was ich heute habe oder wie oft ich jetzt auch schon im Stadion war, ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute nochmal so ablaufen würde. Und wenn, würde der soziale oder mediale Druck, nicht soziale oder Social Media Druck, dadurch habe ich das jetzt so verbunden, würde so groß werden, dass du das, also das wird nicht geheim bleiben und die Familien würden nicht mehr so im Regen stehen gelassen, ob sie es wollen oder nicht, die Vereine. Aber das finde ich schon echt ein Unding. Und traurig zu sehen, dass es eigentlich damals wie heute dann doch irgendwo scheinbar gleich ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kein aktuelles Beispiel dazu, aber man sagt den Vereinen ja immer so ein bisschen nach, dass sie zu professionell sind, sag ich mal.
Ja, und umso mehr ist es ja auch unsere Aufgabe als Fans, da in die Geschichtsbücher auch reinzuschauen, zu schauen, was sind oder wer sind Charaktere, die diesen Verein, den 1. FC Köln, den Geißbock geprägt haben. Muki Banach war einer davon, ist einer davon. Dementsprechend war es uns auch ein Anliegen, ihm die ersten Minuten dieses Podcasts zu widmen. Auch natürlich mit der Anmerkung, dass es dieses Sondertrikot gibt. Und ja, das ist einfach ein Appell an euch draußen. Schaut euch an, wer für diesen Verein gespielt hat, wer sich für den Verein zerrissen hat. Und seid euch bewusst, wer den Geißbock groß gemacht hat oder mit groß gemacht hat.
Wir werden auch in Zukunft immer mal wieder alte FC-Legenden oder auch Nicht-Legenden vorstellen. Ich denke, das wird in unregelmäßigen Abständen auf jeden Fall jetzt auch öfters vorkommen. Das haben wir uns vorgenommen.
Ja, definitiv, weil ich glaube, der Begriff auch Traditionsverein ist heutzutage, der fällt immer nur in Verbindung mit diesen ganzen Konservenvereinen, die jetzt um uns rum entstanden sind, weil man irgendwie immer versucht, so diesen Gegenpol aufzustellen. Aber gerade Vereinsleben leben und auch Tradition zu leben, ist, glaube ich, auch Gedenken, ne? Und auch einfach zu wissen, wer waren die Leute, wer sind die Leute und was ist passiert.
Da habe ich direkt schon eine Idee, den ich mir vorbereiten werde. Ich habe den Namen zum Glück gerade nicht parat, das ist auch gut so, aber mein Vater hat mir immer davon erzählt, als der noch jung war, zum Training gegangen ist und da wurde einer gefoult, dann ist zum Coach gegangen, hat sich beschwert, hat immer nur gesagt, kämpfen, Arschloch, und hat sich umgedreht und hat weitergemacht. Richtig geil. Das wird's ja heute auch nicht mehr geben. Aber den werde ich mal vorbereiten. Das war für mich auch eine Legende, als mein Vater mir das erzählt hat.
Vielleicht hat derjenige aktuell Zeit, sich auf die Trainerbank zu setzen.
Ich glaube, das war der gleiche, der auch Gummibärchen verteilt hat, wenn einer eine gute Aktion gemacht hat, aber nur einzelne.
Oh, das sind mal Kontraste.
Ja. Da bringt Zuckerbrot und Peitsche ganz neue Bedeutung, ne?
Jawohl, auf jeden Fall. Womit wir zum Dortmund-Spiel kommen werden?
Willst du vor Union zum Dortmund-Spiel kommen?
Ach, um Gottes Willen. Ja, du hast recht.
Ich würde es auch am liebsten, klar. Nee, ich bin bei dir. Am liebsten würde ich auch erstmal abhaken und weiter, aber ich glaube,
ich bin schon gedanklich schon weiter, weil...
Nee. Nee, müssen wir leider. Marek.
Nö, da müssen wir durch, da hast du recht, da bin ich bei dir. Vielleicht atmen wir jetzt beide noch einmal kurz durch. Ich vielleicht einen Ticken mehr als du. Ich war ja schon Samstag um 14:45 am Turm, als ich die Aufstellung gesehen habe, weil mir, ich hab's schon kommen sehen. Ich hab's kommen sehen, was passieren würde. Dementsprechend, ja, bin ich gespannt, was du jetzt auch gleich zu sagen hast, weil ja. Ich glaube, du weißt, wie es in mir brodelt.
Heute haben wir den Spieß ja mal umgedreht. Heute setze ich dir die Pistole auf die Brust und starte mit den Insta-Kommentaren. Und ja, fange direkt an mit Eskalator 13. Ganz kurz und knackig, ohne Sturm Richtung Liga 2.
Ja, das und vor allem muss man bei der Aussage, stimme ich zu, vor allem muss man bei der Aussage auch nochmal sagen, da müssen wir uns auch gerade auf gar keinen Spieler oder so beziehen, sondern einfach auf die Auslegung, wie wir mittlerweile agieren, beziehungsweise an so einem Spiel wie Samstag gegen Union, keine Ahnung, gefühlt nur zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz stehen hast, keine Flexibilität über außen bringst oder überhaupt irgendein System hast, bei dem du das Gefühl hast, dass wir nach vorne spielen. Ich kriege das kalte Kotzen einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile, wenn ich... wie ich dir auch schon am Samstag vorm Spiel geschrieben habe, als die Aufstellung rausgekommen ist. ist so ambitionslos aufgestellt, geht schon gar nicht mehr, also es geht schon gar nicht mehr schlimmer gefühlt. Deswegen.
Und wir haben Möglichkeiten, anders aufzustellen. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, deswegen will ich es jetzt gerade nicht weiter ausführen, aber kalte Kotzen, gutes Thema. Wir haben andere Möglichkeiten eigentlich, trotz des limitierten Kaders.
Ja, und kannst, wie war die Grundaussage gerade nochmal von dem Zitat?
Ohne Sturm Richtung Liga 2.
Ja. Und da bin ich auch mittlerweile, das heißt mittlerweile, seit Samstag noch mehr der Überzeugung, wenn wir nicht Wege und Mittel finden, um die scheiß Nuss in dieses Rechteck reinzuschießen, hey, dann wird's bitter. Dann wird's verflucht bitter werden. Und ich glaube, das hat der letzte Blinde gemerkt, dass wir mit der Auslegung keinen Blumentopf mehr gewinnen werden. Ja, deswegen bin ich ja vollkommen dabei und stimme dem nur zu.
Vielen Dank an Eskalator 13 für den Post. Nächster Post, Nappi 1948. Drei Abwehrspieler, sieben Mittelfeldakteure, danach noch über die fehlende Torgefahr beschweren. Nach jedem Spiel zu experimentieren, tut so einer Truppe, nicht gerade gut.
Ja, auch da, also ich glaube, ich werde heute häufig Ja sagen bei den Zitaten, weil wir alle, glaube ich, sehen, dass die Auslegung der Mannschaft einfach nicht die richtige ist. Das mit dem Wechseln verstehe ich auch. Eine Mannschaft braucht Konstanz, wobei die Frage ist, aktuell wünsche ich mir mehr Wechsel, damit wir endlich mal eine Formation finden, mit der wir erfolgreich, zumindest ansatzweise erfolgreich Fußball spielen können. Dementsprechend hoffe ich, dass sich da noch ein bisschen was tun wird. Bin ja eher so ein bisschen der Verfechter von ein bisschen schnellerem Spiel und ja, dass da einfach nochmal was probiert wird. Weil ich nicht glaube, dass wir mit der Auslegung, so wie wir gerade spielen, ansatzweise erfolgreich sein werden. Und ansonsten, das mit der Aufstellung kann ich nur auch da wieder nur nicken zustimmen. Die Frage ist, wie man mit so vielen Mittelfeldspielern spielen kann und dann nicht wenigstens einen Mann nach vorne stellen kann und beziehungsweise dann sich auch noch auf einen klassischen Mittelfeldspieler im Sturm beruft mit Duda. Ja, keine Ahnung, tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Duda noch Gegenstand der ganzen Diskussion noch mehr wird, aber wir haben ja in den letzten 2-3 Wochen häufiger auch über ihn gesprochen. Ich frage mich halt, wie viele Saisons der Gisdol circa brauchen wird, um zu merken, dass der halt kein Stürmer ist und dass der da verloren ist und dass der das verschenktes Potenzial ist. Und ja,
das passt zustimmen. Wunderbar, damit du jetzt auch nicht direkt wieder Ja oder Nein sagen kannst. Obwohl, doch, kannst du eigentlich schon. Aber egal, das passt wunderbar zu iExclusive. Derjenige oder diejenige hat geschrieben, wenn Gisdol das hört, Wolf ist kein Rechtsverteidiger. Du sagst ja gerade, Duda ist kein Stürmer. iExclusive sagt, Wolf ist kein Rechtsverteidiger. Es wären jetzt schon zwei Trainerentscheidungen, die komplett Fehler, also falsch sind und an der Position vorbei sind. Was siehst du, also wie siehst du das?
Ich habe einfach das Gefühl, dass Gisdol seine Lieblinge hat. Dass Gisdol seine Leute hat, denen er vertraut und die er lieber halt auch einmal ein, zwei Positionen nach links und rechts schiebt. Weil unter der Woche, als er auch auf die Sturmproblematik angesprochen worden ist, hat er ja kein Problem damit gehabt, irgendwie Leute konkret rauszustellen. Es war in dem Moment Tolu, dem Disziplinlosigkeit, glaube ich, vorgeworfen wurde. Und nach dem Spiel war der Kommentar zu Dennis, dass er, glaube ich, nicht mit seiner Durchschlagkraft zufrieden war, wo ich mir einfach die Frage stelle, Junge, er hat 8 Minuten gespielt in einem Spiel, wo wir ab der 67. hinten lagen. Ne? Vielleicht überlegst du ja halt in dem Moment halt, dass wir mal einen Stürmer brauchen, statt halt Leute da vorne aufzustellen, die du prinzipiell vielleicht cool findest oder irgendwie, weiß ich nicht, die mehr zusagen, die aber einfach von den Fähigkeiten halt irgendwo anders hingehören. Keine Ahnung, nur, weiß ich nicht. Weil der Pizzabäcker nett ist, keine Ahnung, macht dir noch lange kein gutes Steak. Ne? So.
Ja, das ist wirklich so. Ich habe dieses Statement extra rausgesucht, weil viele das genau sagen, was du auch gesagt haben, ohne Stürmer keine Tore. Ich fand es nur cool von iExclusive, dass genau das Thema auch angesprochen wurde, weil Wolf wird da hinten reingesetzt, geht einmal mit nach vorne, bringt direkt einen geilen Ball auf Özcan und das Ding wird direkt gefährlich. Du siehst, was der Typ kann, vorne mal einen guten Ball reinspielen, also lass ihn vorne spielen, hinten Handspiel zum Elfmeter, keine Ahnung. Es ist wieder unglücklich, aber trotzdem. Nein, ganz kurz. Ne, das ist unglücklich, aber ja.
Du, ich weiß halt nicht mittlerweile, was ein Verteidiger noch machen soll. Ne? Also klar, der Ball geht in die Hand, aber auch wenn das gerade von der Frage so ein bisschen weggeht, nur er hat die ja jetzt auch nicht irgendwie hochgehoben, sondern jetzt alles so auf Hüfthöhe. Der Verteidiger muss sich ja auch mitbewegen, ne? Also du bewegst dich ja auch, das heißt dein ganzer Körper bewegt sich mit, deswegen, ich war auch bei dem Elfmeterpfiff schon so, wo ich gesagt habe, ja, schwierig. Ich habe mich aber auch viel mehr drüber aufgeregt, übrigens, wenn wir jetzt eh schon bei Elfmetern oder VAR-Geschichten sind, drüber aufgeregt, als diese Zichos, was Zichos, bei dem das nachher nachgeschaut worden ist, ich meine, ja, da haben die einmal eine Sache nachgeguckt, schon wieder mit dem Videoassistenten, wo ich auf der Couch saß und gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr, mir die Scheiße jede Woche reinzuziehen, dass ein Spiel unterbrochen wird für eine Situation, die vor 2-3 Jahren noch keinen Menschen interessiert hätte, wo jeder direkt abgewunken hat und gesagt hätte, ey, war gar nichts. Also war aus dem Spiel heraus eine normale Bewegung, war kein Elfmeter. Macht einfach so, also wie gesagt, wie letzte Woche auch schon gesagt, deswegen werde ich jetzt auch gerade nicht noch mehr dazu sagen. Einfach nur nervig.
Ich bin mittlerweile einfach dafür, jedes Handspiel ist ein Hand. Egal ob, und dann, ey, ohne Scheiß, aber dann kannst du dich auch nicht mehr beschweren. Dann ist es zwar mega unglücklich, weil was willst du machen, wenn das so
ist? Ich dachte auch die ganze, also was heißt die ganze Zeit, ich dachte eine halbe Saison lang, dass das mittlerweile die Auslegung ist, weil das ja auch immer gesagt worden ist, Hand ist Hand.
Ich habe jetzt was ganz Spannendes wieder gehört vom Kommentator, wenn der Ball vorher das Knie berührt von Wolf und dann an die Hand springt, sind die Schiedsrichters wieder angelassen oder angehalten, nicht zu pfeifen.
Genau,
ich habe keinen Bock. Ne, wie du sagst, keinen Bock mehr, lass uns das bitte nicht diskutieren.
Jo.
Also vielen Dank für die Einsendung von iExclusive. Das wollte ich schon nochmal sagen, weil da für mich Spieler hinten eingesetzt werden, die eigentlich vorne besser wären. Und deswegen hatte ich mir den Kommentar auch rausgesucht. Das fand ich gut.
Ja. Jo.
Ja. Die letzte oder das letzte, vielleicht auch ein bisschen als Leitfrage gesehen, von CCAA Joey Gistel raus.
Ja. Also ich muss ja, ist eine Emotionsantwort jetzt gerade auch, wobei das einfach der Tatsache geschuldet ist, wie letzte Woche schon gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, wenn du was machen und bewegen willst, uns auch de facto so ist, dass, weiß ich nicht, die Qualität des Kaders einfach nicht hoch eingeschätzt wird, dann brauchst du einen anderen Impuls. Ich habe vor ein paar Wochen noch gesagt, Gies soll jetzt der Mann, der es machen sollte und wird, der weiß ich nicht, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Vor allem habe ich halt einfach das Gefühl, dass er stur wird, weil sonst hätte er schon längst was gemacht oder irgendwie was verändert. Deswegen, boah. Ja, ist halt, das hat jetzt sehr viele Facetten, ne? Das hat sehr viele, glaube ich, auch die persönliche Ebene zu Horst Held, die man da diskutieren kann. Ich persönlich sage einfach, meine persönliche Meinung ist, ja, er muss jetzt weg. Also wenn er weg so muss, muss er jetzt weg, allerspätestens nach dem Dortmund-Spiel. Weil wir halt einfach 2 Spieltage später, hey, das Spiel der Spiele haben. Wir spielen jetzt gegen Dortmund, dann kommt die Länderspielpause, dann kommt Wolfsburg, wo sich ein potenziell neuer Trainer nach 2 Wochen, sag ich mal, ein bisschen Einarbeitung beim FC, ja, wie so ein Testkick hat, klingt jetzt total bescheuert, in der Bundesliga kurz verendet, das als Testkick zu nennen, nur Wolfsburg ist so stark, dass ich auch da wenig Land für uns sehe. Ja, aber dass du halt mit einer Mannschaft, die halt einen neuen Trainer schon kennt, ein neues System kennt, halt in das Spiel gegen Mainz gehen kannst, weil da geht's halt, da geht's um alles, ne, das wird ein Spiel sein.
Brauchst du noch nicht mehr ein komplett neues System? Ich krieg wirklich, ich habe das auch vor Wochen gesagt im Podcast, ich nehme das zurück, ich revidiere meine Meinung, Gistol ist für mich nicht mehr unantastbar und der Mann, mit dem wir jetzt den Klassenerhalt holen müssen, genau aus den Gründen, die du gesagt hast, wie kannst du jetzt schon wieder, also gegen Bremen, alles, was gegen Bremen gut funktioniert hat, hat er jetzt wieder außer Acht gelassen. Ich meine, das frühe Pressen, okay, das hat Union besser dann besser verteidigen können. Aber Außenspieler Ismael Jakobs hat gefehlt. Da hat wieder Schnelligkeit auf der Außen gefehlt. Ich weiß nicht, was das schon wieder sollte. Dann hat
Warum lässt man den Liminios nicht einmal spielen? Den Griechen, den wir geholt haben. Der wird immer eingewechselt.
Warum? Ja, der hat doch wenigstens Bock. Also zumindest scheint es so, als hätte der Bock. Ich meine, ist auch nicht besser als da irgendwer anderes. Aber
Das Ding ist, wissen wir ja noch nicht mal. Das ist ja auch nur der Punkt. Wir ja gar nicht.
Sieht man so in manchen Situationen schon.
Aber ich würde jemanden trotzdem gerne mal 60, 70 Minuten sehen, als nur 15 Minuten und vielleicht, aber sprich ruhig gerade aus, Entschuldigung, weil ich werde hier gerade schon wieder emotional und
Nein, ich wollte einfach nur begründen, warum ich meine Meinung da auch revidieren will, weil es kann nicht sein, was du halt auch gesagt hast, aus Sturheit wieder keinen schnellen Außen zu bringen. Ich habe viele Leute, die dagegen sprechen und sagen, Jakobs ist noch nicht der Mann, den wir brauchen und der ist noch nicht gut genug und ja, der Junge hat auch noch keinen Durchbruch, der ist auch nicht, der braucht Selbstbewusstsein, das haben wir auch schon 100 Mal gesagt, lass den Jungen einfach spielen, weil wenn er einen schlechten Tag hat, dann läuft er immer noch 150 km/h schnell über die Linie und selbst wenn er den Ball hinten gegen die Eckfahne läuft, keine Ahnung, manchmal geht es auch nur um Zeit zu gewinnen, dass jemand nachrücken kann, weiß ich nicht, also verstehe ich nicht. Dann wieder kein Stürmer, auch wieder für mich unverständlich, jetzt sehe ich aber, ja, ich sehe da kein, ich krieg da gerade so...
Wie dir geht's,
aber ich stehe ja zum Beispiel im Training. Jetzt hat der Gistel hat jetzt im Training wieder neue Sachen ausprobiert. Jetzt spielt der Dennis über außen. Das fände ich ja noch okay, wenn Jakobs und Dennis über außen spielen. Dann kannst du von mir jetzt auch ein Duda vorne drin lassen oder so. Dann hätten wir aber wenigstens Schnelligkeit und wieder Sturmgefahr vorne. Ich weiß nicht, das ist jetzt wieder, ist das jetzt ein Umdenken von Gistel oder ist das jetzt wieder nur so eine, ich kann den Typen nicht mehr einschätzen und das geht mir so richtig auf die Nerv. Sorry, dass ich gerade ein bisschen verwirrt vielleicht daherrede, aber das ist einfach der Punkt bei dem Gistel im Moment. Ich verstehe den nicht mehr. Gegen Bremen habe ich ihn krass abgefeiert dafür, dass er die Taktik, dass er Bremen gut studiert hat, auf Viererkette umgestellt hat, früh pressen lässt und dann habe ich ihn nur kritisiert dafür, dass er keinen Stürmer reinsetzt. So, und gegen Union macht er irgendwie wieder alles anders.
Ich hätte mir halt einfach von ihm mal gewünscht, gegen Union mutig zu spielen, nicht mit dieser, wie ich es dir geschrieben habe, vom Spiel, das wird ein, gut, wir haben jetzt am Ende was ein 2-1, aber das, die Aufstellung roch schon nach einem 0-0 oder 1-0-Sieg oder sonst was, dass wir das Tor überhaupt auch wieder geschossen haben, ne? Wieder ein Elfmeter, muss man auch noch dazu sagen. Wir schießen ja einfach die Tore, die wir mittlerweile machen, sind ja, wie schon letztens erwähnt, entweder abgefälscht, Torwartfehler oder ein Elfmeter, den wir schießen. Keine Ahnung.
Aber dann wieder zum Punkt Wolf. Wolf ist kein Rechtsverteidiger. Wolf geht ja einmal richtig geil mit nach vorne, gibt sofort den Ball quer zum Özcan, geile Vorlage. Und dann wird's gefährlich. Deswegen, ich verstehe es nicht. Dann lass doch den Wolf nach vorne, den Ismail Jakobs nach vorne.
Habe ich Thielmann irgendwie vergessen? Was ist mit dem? Der hat gegen München zum Beispiel zweite Halbzeit, spielte echt ein sauberes Spiel. Keine Ahnung, gegen Berlin hat er, glaube ich, nicht eine Sekunde gesehen. Wieso stellen wir gegen eine Mannschaft wie Berlin, die groß gewachsen ist hinten vor allen Dingen, nicht klein auf und versuchen sie einfach schnell zu schlagen? Und schlagen jetzt dann die ganze Zeit irgendwelche Bälle rein, wo ich den Friedrich nachher einen Arsch ablacht, wenn er in der Kabine drin sitzt. Weil ich einfach nur denke, von wegen, ey, das war ja einfach.
Ja, der Jakobs hätte sich auch kaputt gelacht. Der wäre wahrscheinlich wie Pylonen um die Spieler rumgelaufen. Jetzt übertreibe ich es ein bisschen.
Ja, aber ich...
Ne? Hätte mehr Sinn, einfach von der ganzen Theorie her mehr Sinn gemacht, gegen langgewachsene Verteidiger einen Ismail Jakobs von außen da rein.
Ja, überleg dir mal, Jakobs, Dennis, Limnios, das sind alles, Thielmann, das sind alles schnelle, kleine, quirlige Leute, die dazu noch ein Max Meyer, der von hinten noch ein bisschen Feuer gibt. Das muss ich übrigens sagen, Meyer, Hector in der Mitte, merkst du halt direkt, das ist jetzt der positive Aspekt des Spiels. Ne? Wenn die nochmal so einen Push dahinter abgeben, da hast du ja auch noch mal so ein bisschen so ein Sicherheitsnetz mit zwei Leuten, die ein bisschen auch gestandener einfach sind. Ey, aber dann wirbel doch vorne einfach mal. Wir sind am Arsch, Alter. Wir sind am Arsch ohne Ende.
Ja, und aber wo du gerade sagst beim Positiven, sorry, hab ich
schon. Ja, alles gut, bitte.
Wo du gerade beim Positiven gewesen bist. Wir reden ja auch oft davon, dass Spieler einen gewissen Unterschied machen können. Und jetzt rede ich wieder von Dennis. Dennis kann einen gewissen Unterschied machen. Man hat sowas gesehen, zum Beispiel Hector. Hector ist noch nicht wieder fit, aber wo der den Elfmeter rausholt, ich sag dir, 90% der Spieler, die drehen sich gar nicht in die Richtung, wie der das macht. Und nur deswegen kriegt er den Kontakt und Elfmeter, das war ein ganz klarer Elfmeter. Und deswegen finde ich es geil, Hector ist ein Spieler, wie du sagst, Hector Meyer, und dann noch ein Dennis vorne rein oder auf die Außen, die trainieren es jetzt ja gerade. Der Wolf hat auch offensiver trainiert die Woche. Entweder merkt der Gistel richtig Feuer unterm Hintern, aber richtig, oder ja, das ist wieder irgendwie.
Wäre auch komisch, wenn nicht, ne?
Das, ja, aber das muss der doch schon vor 3 Wochen gecheckt haben. Ja,
Wohlfühl, ich verstehe das Wohlfühl nicht. Oase Geisbockheim. Sag ich dir ganz im Ernst. Wohlfühl Oase Geisbockheim. Und ja, das ist einfach, wie gesagt, ich bin.
Naja, lass uns mal festhalten. Ich bin mal gespannt.
Ja, ich möchte noch kurz einen Aspekt zu der Geschichte mit den Toren erzählen, weil ja. Ich wirklich so sauer war in den letzten Tagen, dass ich mir sogar die Mühe gemacht habe, mir einfach mal anzugucken, was seit dem 1.1.2021 so gelaufen ist beim FC. Was glaubst du, wie viele Tore wir in den letzten 12 Spielen geschossen haben? Bundesligaspielen. Ich habe das Regensburg-Spiel extra jetzt mal ausgeklammert.
Boah, das waren maximal 3.
In den letzten 12 Spielen?
Warte mal, welches Spiel hat man? Ach nee, wir haben ja noch gegen Bielefeld gewonnen und so. Ja, gut, es waren dann 6.
Ja, es waren schon 10. Aber wie du auch schon netterweise gesagt hast, ne, 3 davon gegen Bielefeld geschossen, 2 gegen Schalke, und da muss ich auch noch sagen, ne, das vergessen alle. Auf Schalke, diese 3 Punkte, die waren auch in allerletzter Sekunde, die wir uns geholt haben. Ich habe mir wirklich die letzten 12 Spiele einfach mal angeguckt, all die diesem Jahr waren. Ein Punkt gegen Werder geholt, Torwartfehler Pavlenka. Das Tor am Wochenende, Elfmeter. Das Tor gegen den FC Bayern beim 5-1, mir einfach auch nochmal angeguckt. Drei Bayern-Spiele auseinandergelaufen. Klar, Tor ist Tor, ne? Aber ich bin mittlerweile wirklich so weit, dass ich mir die ganzen Sachen angeschaut habe. Wir haben einfach 6 Spiele ohne eigenes Tor gespielt. Also jedes zweite Spiel schießen wir kein Tor in diesem Jahr 2021. Das ist krass. Das ist einfach, und wie man da...
Okay, das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst. Und was du jetzt wahrscheinlich auch gerade sagen wolltest, wie man da dann keinen Stürmer einsetzen kann, ist dir einfach unverständlich. Ja. Und mir genau das, sorry, dass ich das vorweggegriffen habe. Aber mir krass rausgesucht, vielen Dank, weil das war mir gar nicht bewusst. Also klar, irgendwo war es einem schon bewusst, aber nicht so. Das ist nochmal krass vor Augen geführt. Also ohne Scheiß, das geht nicht mehr ohne Stürmer. Wir müssen, also wenn du da vorne drin hast, dann brauchst du einen Dennis und einen Ismail Jakobs von den Seiten, dass wir da vorne mit so einem Dreier-Ding was Zug zum Tor entwickelt.
Hey, das Ding ist ja auch, wenn ich mir, ich war am Sonntag dann schön bei meinen Eltern, hab mir gedacht, geil, Mutter, lecker, was gekocht, schönen Sonntag, und da lief parallel Leverkusen gegen Bielefeld. Und da siehst du dir eine Mannschaft wie Bielefeld, wirklich, die grundlimitiert sind, bei denen ich auch gesagt habe, dass die auch einen totalen Kokolores-Move gemacht haben, mit ihrem Trainer das rausgeworfen haben. Ey, aber die kriegen es hin, Torchancen zu erspielen. Ne? Keine Ahnung, ich sitze mit meinem Vater auf der Couch und er sagt mir, guck mal, krass, bei denen hast du wenigstens das Gefühl, dass die 3-4 Mal vors Tor gekommen sind in dem Spiel. Klar haben sie so ein Ding jetzt auch da gerade gewonnen, ne, an dem Tag, aber ey, das weiß ich nicht, das ist einfach grundlegend frustrierend, vor allem wenn du überlegst, mit was für einer Euphorie wir vor 4 Wochen gesessen nach dem Derby-Sieg, wo du das Gefühl hattest, boah krass, vielleicht ist gerade was passiert. Ey, und schon wieder, wie gesagt, ja, schlimm, einfach nur schlimm.
Ja, auch zum Jakobs, er kommt jetzt die Woche oder vor 2 Wochen, glaube ich, war die Woche noch, Stefan Kunz vorbei und sagt, ich vertraue Ismail Jakobs zu 100%, der ist auf jeden Fall dabei bei der U21-Europameisterschaft, die jetzt ansteht dieses Jahr. Keine Ahnung, ich schwöre, die Mannschaft sieht alles anders als der Gistel, die Außenstehenden sehen irgendwie alles anders als der Gistel, dass der Typ nicht gerade bei 100% ist und auch nicht bei 100% Selbstvertrauen und dadurch auch nicht bei 100% Leistung ist, okay. Nochmal, aber die Schnelligkeit, die wird uns im Abstiegskampf da helfen.
Absolut.
Wir spielen ja nochmal gegen Mainz.
Ja. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so sporadisch die Sachen von Mainz angucke, habe ich bei denen irgendwie immer das Gefühl, dass die mal jedes vierte Spiel zumindest so ein Spiel haben, in dem sie halt drin sind. Und das hatte ich beim FCE in den letzten Wochen halt nicht mehr. Schlussendlich muss ich auch sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, der Sieg gegen die Gladys ist auch nichts Besonderes mehr. Die kacken gerade auch komplett ab, ne? Die haben, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Spiele hintereinander verloren. Da kannst du schon fast froh sein, dass wir
den Sieg gegen Gladbach bleibt immer besonders, aber ich weiß noch, wie wir vor Wochen gesagt haben, wir haben die wichtigen Spiele alle gewonnen, davon ist überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Ich glaube nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, vor 4 bis 6 Wochen waren wir noch 8 Punkte vor Mainz.
Ja.
Jetzt haben wir einen Punkt Vorsprung.
Ey, und Mainz hat
das muss man erstmal verspielen.
Und Mainz hat seinen Stürmer noch im Winter abgegeben, um trotzdem Weg, Tore zu schießen.
Wo wir hier alle standen und lachend und gesagt haben, sind die doof, die haben ja gar keinen Bock mehr auf Bundesliga und was ist, ja.
Ja, wie gesagt, einfach schwere Zeiten. Kannst einfach nur hoffen, dass wir jetzt am Wochenende, wobei, das ist ja auch wieder das Paranoide an der Geschichte, ne? Jedes Spiel zählt jetzt gerade und du musst eigentlich in jedem Spiel einfach irgendwie Punkte holen und über jeden Punkt glücklich sein. Hey, wenn du jetzt am Samstag gewinnst, ist der Typ nicht weg, ne? Das war übrigens in der Hinrunde eine ziemlich ähnliche Situation. Bürger ist, also wie gesagt, möge der 1. FC Köln am Wochenende gewinnen und nachher den Klassenerhalt schaffen und dann das Problem Richtung Sommer verlagern, weil wir werden auch im Sommer darüber reden müssen, ob derjenige uns weiterhilft oder nicht. Ohne hier Köpfe zu fordern oder sonst was, aber das Ding ist, wir stagnieren. Es ist keine Entwicklung im Verein, halt sportlich nicht und geht nicht. Geht einfach nicht.
Ist eigentlich die Umfrage ausgegangen?
51% waren, dass er nicht geht. Also, dass er nicht bis zum Saisonende bleiben wird. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, war auf jeden Fall 51-49%.
War genau, sehr, sehr eng.
Also, aber das ist, glaube ich, auch genau das, was alles widerspiegelt im Moment, ne?
Aber ich glaube, auch da haben die Leute, sind mit zweierlei Maß rangegangen, ne? A, dieses soll er es schaffen. Oder wird er unser Trainer bleiben? Ne? Also soll er unser Trainer bleiben oder wird er unser Trainer bleiben? Bei Wirt ist ja auch noch ganz viel dieser Aspekt, wird der FC ihn überhaupt feuern? Deswegen glaube ich, ist das auch so 50-50 ausgegangen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass 50% der Leute glauben oder möchten, dass er gerade aktuell in der Position ist, in der er ist.
Ja gut, guter Punkt. Für mich ist er auf jeden Fall nicht mehr der richtige Mann.
Ja, ich kann mich da nur anschließen, bin da genau wie du und revidiere meine sehr euphorische Aussage von vor 4 Wochen. Keine Ahnung, zumindest wir brauchen halt einen Impuls, weil ich den Impuls halt gerade aktuell im Verein nicht wiederfinde.
Lass uns die paar positiven Punkte nochmal zusammenfassen. Also, Jakobs hoffentlich auf den Außen oder wieder von Anfang an überhaupt mal wieder spielen. Wolf hat offensiv trainiert. Dennis hat auf den Außen trainiert. Das scheint mir ja, also es ist alles anders, was bisher in den letzten Spielen gelaufen ist. Von daher freut mich das jetzt erstmal, wenn ich was Positives finden will die Woche. Und Kainz und Andersen haben voll mittrainiert, also Vollkontakt. Also da war kein Geschone oder so. Ja, ich sehe schon deine Augen, die strahlen jetzt nicht vor Glück. Aber warte, nochmal, wir hatten, glaube ich, letzte Woche oder vor 2 Wochen gesagt, ich bin froh, wenn Kainz zurück ist, einfach wieder diese Option zu haben. Dass ich das mal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, Kainz, Junge, du bist jetzt der Mann.
Ich wollte nämlich gerade, oder hab genau deshalb so geguckt, weil ich dachte, dass du jetzt auf Andersson raus möchtest. Bei Andersson habe ich keine Gefühle, wirklich nicht. So, weiß ich nicht. Die Summe, die man ihm andichtet, für die er nach Köln gekommen ist, mir, weiß ich nicht, kann ja nichts für, dass so viel für ihn gezahlt wird. Die Verletzungshistorie tut mir einfach persönlich nur leid. Wünsche ich keinem. Aber ich habe bei dem jetzt nicht das Gefühl, dass der den Unterschied bringen wird, also so vom Stürmertyp mehr. Bei Kainz wiederum, glaube ich, ist genauso, wie du eben es angesprochen hast, ein Typ, ist garantiert nicht hyperkonstant, aber er hat diesen Faktor, dass er einfach Unruhe halt, ne, irgendwie herbeischafft mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt.
Ein Wuseliger.
Ja, der ist halt einfach so ein Wuseliger. Wo war das? Wo haben wir gespielt im Pokal? In Wiesbaden? Ja, da stand ich im Block und hab mir erstmal gedacht, oioioi, da glaubt aber auch einer, er sei Lionel Messi, so vom Style her, wie
was er gemacht hat. Denken aber einige.
Manchmal hat er ja dann auch seinen hellen Moment im Spiel, so der einfach das Spiel belebt, ne? Auch gute Flanken bringt er auch rein. Ein solider Spieler, den der FC wahrscheinlich auch dieses Jahr vermisst hat. Wobei halt die Frage gewesen wäre, wie viel er in den letzten 4 Spieltagen gespielt hätte, weil wir halt ohne Außen an die ganze Sache rangegangen sind. Ja, aber ich bin da bei dir. Bei dem, glaube ich, zum Beispiel jetzt am Endspurt, möge er fit bleiben oder mögen beide einfach bitte fit bleiben. Bei Andersson ist ja auch die Sache, keine Ahnung, vielleicht schießt er ja auch noch die 3, 4 Nüsse und alles hält. Und das ist auch das, was ich dem Jungen wünschen würde. Und uns vor allem Dingen. Genau.
Ja, vor allem die Tabellenkonstellation gibt es ja auch her. Also jetzt haben wir gerade ungefähr den D-Day, alle Mannschaften gleich auf. Und ja, ich bin gespannt. Also spielen ja viele noch gegeneinander. Also wir spielen noch gegen Mainz und Schalke. Und die spielen alle auch noch gegeneinander. Und deswegen, ich bin mal ganz gespannt, wie das Ding da unten ausgeht.
Das Krasse ist ja, dass sich im Endeffekt dieses Wochenende Bremen und Augsburg ja komplett aus dieser unteren Gruppe verabschiedet haben. Ne? Also
Gibt nur noch eine untere Gruppe.
Ja, glaube ich auch. Naja, jetzt gibt zwei. Eine spielt für sich, das ist Schalke.
Ja, okay, gut. Schalke wird nie Meister und der Club steigt ab.
Ja, Schalke, die ist ja dann auch. Wobei, wie gesagt, wir sollten uns vielleicht gerade in dem Moment nicht mehr zu weit aus dem Fenster lehnen, aber genau, die zähle ich zum Beispiel schon gar nicht mehr in dieses Viererpaket rein. Ich glaube, es sind Köln, Bielefeld, Hertha und Mainz, die sich da unten prügeln werden, um die 2 glücklichen Tickets. Wobei ich aber auch bei Hertha habe ich letzte Woche schon mal gesagt, oder vor 1, 2 Wochen schon gesagt, oh, die sind individuell halt schon so stark besetzt, dass mir es schwerfällt, damit zu rechnen, dass sie auf einmal unterm Strich landen oder in der Relegation.
Die haben Cordoba, leider.
Ja, wäre der mal bei uns geblieben. Hätte uns gut getan, aber brauchen wir auch gerade. Ja. Eine der vielen, vielen, vielen Geschichten rund um den ersten FC Köln. Ich sag dir ganz ehrlich, meine Prognose jetzt gerade, meine Hoffnung ist halt einfach, wir werden 15. Die Arminia schafft es irgendwie in die Relegation und Mainz geht hoffentlich einfach direkt runter. Ich kann mit Mainz gar nichts anfangen. Das ist mein Wunsch. Glauben tue ich leider nicht, dass es so eintreten wird.
Ich glaube tatsächlich, wie es auch viele Zuhörer uns über Instagram geschickt haben, dass der 16. Platz dieses Jahr unser sein wird, aber dass Kräuter Fürth uns rettet. Und tatsächlich kann wirklich, Relegation glaube ich nicht, dass wir gewinnen können, gegen keine Mannschaft, selbst gegen Kiel nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir, also da habe ich recht Angst vor. Aber wenn Kräuter Fürth Dritter wird, dann Ave Maria, dann haben wir es geschafft. Da bin ich mir sicher.
Ernsthaft, wenn ich nur gerade dran denke, diese Grütze-Spiele sich angucken zu müssen überhaupt, weil ich hasse Relegation. Relegation ist für mich so dieses moderne Fußball-Scheiße, die wieder irgendwie reingebracht worden ist, um nochmal 4 extra Spiele zu haben, die ein bisschen TV-Gelder reinspülen, weil...
Ist ja letztendlich auch so, aber wir müssen uns dieses Jahr damit beschäftigen, weil es uns treffen kann, sehr wahrscheinlich, also nicht sehr wahrscheinlich, sehr realistisch.
Katastrophe, dass ich dann da, weißt du, wirklich noch 2 Spiele hinter den Fernseher klemmen muss und dann, klar freut man sich dann auch, aber wie gesagt, gefällt mir gar nicht der Gedanke, weil ich mag diesen Modus halt gar nicht, weil es auch dem Dritten gegenüber in der zweiten Liga absolut einfach unfair gegenüber ist, wenn du dir 34 Spiele in den Arsch aufreißt und dann, das goldene Ticket, die ja quasi abgenommen wird für gute Leistung von demjenigen, der 20 Mal seine Hausaufgaben vergessen hat.
Ja, und wie oft haben wir den HSV verflucht, weil sie schon vorher verdient hätten abzusteigen.
No. Ja, mal sehen, wo das Ganze endet. Ich glaube, die Tabelle werden wir uns in den nächsten Wochen so ein bisschen häufiger anschauen. Aktuell ist der Trend auf jeden Fall kacke.
Ja.
Jetzt kann ich Union noch nicht mehr überspringen. Borussia Dortmund. Holen wir ja hin und wieder mal ein paar Pünktchen gegen. Hast du so ein konkretes Spiel im Kopf?
Ich habe einen ganz, ganz nostalgischen Punkt im Kopf.
Oha.
Ja, ich habe überlegt überhaupt, ob ich ihn erzählen soll, aber ich dachte mir, die Story ist heute, ich bin nicht stolz drauf, aber ich finde sie trotzdem zu witzig.
Jetzt bin ich wirklich gespannt.
Als dass ich sie nicht erzählen könnte. Du kennst die Story, aber ich habe sie ewig nicht erzählt, deswegen glaube ich, ist es auch so geil. Ich bin drauf gekommen, weil ich jetzt letztens auf dem Weg zur Arbeit den Barry, der Name ist ja, ist ein Spitzname, da weiß niemand genau, wer es ist. Der Barry, den habe ich getroffen beim Joggen. Ich war im Auto, ich habe nur zugewunken, wir haben gar nicht miteinander gesprochen.
Ach, ich habe gedacht, du
warst joggen. Nee, nee. Und es war 8.8.2009, habe ich eben noch nachgeguckt. Freitagsabends in Dortmund haben wir 1-0 verloren. Und ich musste arbeiten und bin dann mit dem Kollegen mit dem Auto nachgefahren. Der Kollege ist gefahren und ich habe mir dann auf dem Weg halt ein bisschen was reingestellt, getrunken, war dann relativ gut dabei. War ein schönes Spiel, 1-0 dann, glaube ich, auch schon in der ersten Halbzeit gefallen. Auf jeden Fall musste ich ganz, ganz dringend auf Toilette in der Halbzeit. Und ich bin nicht stolz drauf, aber um dann mich da nicht anstellen zu müssen und nicht auch wieder raus und reingehen zu müssen, dachte ich mir halt, ich bin ganz intelligent und bin dann mit dem Barry hoch, quasi 4-5 Stufen zwischen Unterrang und Oberrang und haben dann gegen so eine Säule gepinkelt, ja, von oben das Geländer runter, ja, es war gut, blöd war nur, dass unten halt die Ordner standen, das gesehen haben und die kamen ganz genüsslich mit einem Lachen im Gesicht, kamen die hoch und sagen, Jungs, euch schmeißen wir jetzt raus und zack, und dann waren wir aus dem Stadion in der Halbzeit, zweite Halbzeit konnten wir dann in der roten Erde gucken, wirklich, kein Witz, wirklich, und dann haben die noch unsere Personalien aufgenommen und ich dachte dann noch so, scheiße, und hab da mit ein paar Leuten gesprochen.
Geil, Stadionverbot wegen Wellenbrecher pinkeln.
Nee, nicht Wellenbrecher, das war ja außerhalb.
Ach, das war außerhalb vom
quasi Blase. In dem Treppenhaus, wo man hoch und runter geht. Ja.
Geil, noch besser.
Naja, auf jeden Fall dachte ich, okay, was kommt da? Und dann krieg ich irgendwann einen Brief vom ersten FC Köln, sag ich, vom BVB, dass ich doch 50 € für die Reinigungskosten zahlen sollte und dann würden die von allen weiteren Schritten absehen. Das habe ich dann in dem Sinne auch gemacht, weil ich das echt fair fand, weil es ist asozial gewesen, ne? Wie gesagt, aber.
Als ob die das geputzt haben für 50
Euro. Mir doch
scheißegal. Vor allem.
Ich habe das gezahlt in dem Sinne.
Du hast den Schnürsenkel von einem BVB-Spieler mitfinanziert, damit garantiert.
Neue Sitzschale habe ich finanziert da.
Oder so.
Ah, geil. Aber auf jeden Fall ist das so mein nostalgischer Punkt. Das war 2009, 8.8. Später Sommerabend.
Boah, guck mal, dann hau ich dir direkt ein Jahr später, 15. Oktober 2010 raus. Einfach, wie ich drauf gekommen bin, unser aller Herr König, der Herr Podolski, ist ja mittlerweile in Antalya und spielt dort mit Nuri Sahin zusammen.
Oh, knistert's da auch?
Ja, ich glaube, die haben sich an dem Tag lieben gelernt, an den ich jetzt gerade denke oder gedacht habe. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, es war ein Freitagabendspiel, richtig geil, hart umkämpftes Spiel. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen Fan von diesen, nicht weil es freitags ist, aber diese Flutlichtdinger, die sind halt einfach geil. Weißt du, wenn so, wenn du Richtung Müngersdorf fährst, ist es gerade so, klar, bei den Freitagsspielen ist auch immer noch so dieser Aspekt, du hast gerade den, so diese Arbeitswoche hinter dir, meistens irgendwie gerade erst so 3-4 Stunden beendet, hast irgendwie noch die ganze Woche im Gepäck und fährst dann so Richtung Müngersdorf. Wenn du dann schon das Flutlicht siehst, ist ja schon.
Das hat was.
Das ist auch geil. Das bewegt auch was in dir, ne, ja. Wenn du das dann alles siehst. Und so, keine Ahnung, die Spiele sind auch meistens abends einfach, ich glaube auch als Spieler hast du auch einfach deutlich mehr Bock, wenn die 4 Lampen an sind und, weiß nicht, 50.000 da sind, die richtig Bock haben. Und das war halt auch wirklich so ein Spiel. Das Spiel war krass. Das war wirklich hart umkämpft, bissig. Dortmund ist in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Ich glaube, durch Kuba damals noch. Und der FC hat sich halt wieder reingekämpft in das Spiel. 82. Minute gibt es dann auf einmal einen Poldi-Hammer. Wirklich einen Knick rein vor der Südkurve zum 1-1. Und der war sich die ganze Zeit mit dem Schein, die waren sich die ganze Zeit am Geben in dem Spiel, ne? Wirklich immer weiter. Und aber hart geführtes Spiel, aber keineswegs überkrass unfair. Der Poldi hat sich halt zu der Geste hinreißen lassen mit dem, Deutschland hat vorher gegen die Türkei 3-0 gewonnen und ist zum Torjubel dann zum Schein gelaufen, hat ihm dieses 3-0 vorgezeigt. Ja, blöd an der ganzen Geschichte ist, Nuri Sahin hat dann in der 91. einfach den Siegtreffer gemacht und ist dann vorm Poldi so entlang gerutscht. Also war kurz auf dem Weg Richtung Gästeblock und ist dann abgedreht, um einfach vorm Poldi halt, ne, auf Knien durchzurutschen. Weidenfeller kam noch angerannt, haben dem auch noch irgendwas entgegengeschrien. Klar, wir haben das Spiel in dem Moment verloren. Ey, aber es war so real. Es war Fußball. Wenn, ich habe mir das halt nochmal angeguckt diese Woche. Und auch danach so die Interviews, die Aussagen von Sahin und von Podolski waren so nach dem, ey, wir haben uns die Hand gegeben nach dem Spiel, der Tunnel war ein bisschen härter.
Und genau das glaube ich den beiden auch. Weil die beiden, das sind einfach noch Jungs so, die Fußball leben per Emotion und danach ist auch wieder gegessen. Weil man kann sich danach auch hassen, das kann auch passieren. Aber trotzdem, das sind Emotionen so, keiner, ich glaube denen das voll
und volle ganz. Lotte, genau. Das war, und deswegen ist mir das Spiel auch irgendwie als, wir haben das ja mittlerweile so für uns so regelmäßig, dass wir eigentlich ja immer einen versuchen, so einen nostalgischen Punkt auch mit reinzubringen. Und als ich dann echt über den BVB nachgedacht habe, gibt's so diese 2 Spiele. Zum zweiten Punkt komme ich gleich noch. Ja, und das war halt einer davon, weil ich das einfach real fand. Ich fand das einfach geil. Das war einfach Kampf auf dem Platz, wo sich nachher 2 Kontrahenten, auch weiß ich nicht, auf Augenhöhe begegnet sind und auch nachher gesagt haben, ey, auch derjenige, der dann 2-1 verloren hat, sich hingestellt hat, gesagt hat, ey, war ein geiles Spiel. Das ist Fußball. Das war Kampf bis in die letzte Minute mit dem besseren Ende in dem Moment für den anderen. Und aber das war halt einfach real, ne? Und zweiter geiler Moment, da schwöre ich dir, da kriegst du jetzt gleich wieder Gänsehaut.
Ich bin gespannt.
Yes, Sir. 19. Dezember 2015. Ein gewisser Herr Sörensen köpft den Ball, ich meine sogar noch aus der eigenen Hälfte, in der 90. kurz vor Ende, das habe ich jetzt nicht mehr sauber rausrecherchiert, aber kurz vor Ende auf jeden Fall, den Ball in die Schnittstelle und da steht auf einmal Modest und prügelt das Ding ins Tor rein und ist eine Eruption in Müngersdorf, auch an dem, es war aber ein Samstagabend, also es war schon dunkel, was im Dezember war. So ein geiler Torjubel. So ein abnormal geiler Torjubel, weil dieses Tor auch so gefühlt aus dem Nichts kam. Ne? Also der Ball kam, wie gesagt, das war eine Kopfballvorlage von Frederik Sörensen aus der eigenen Hälfte und auf einmal wieder Bums. Ich will mich an den Torjubel, werde ich auch, glaube ich, ewig in Erinnerung halten, weil das einfach, weiß ich nicht, es war geil, es war real. Die Spiele gegen Dortmund haben eh so mal so ein, weiß ich nicht, so ein Touch einfach, der Spaß macht.
Ja, wie das Hinspiel.
Ja, genau, wie das Hinspiel.
Ich saß mit Freunden zusammen und die Freundin war schon total angepisst, weil wir nur so negativ dahergeredet haben. Die ist eigentlich gar kein FC-Fan, war nur total angepisst, weil wir die ganze Zeit so negative Stimmung verbreitet haben. Jetzt will ich einmal mit euch FC gucken und dann verbreitet ihr so negative Stimmung. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Also war doch okay.
Oh, plötzlich.
Können wir jetzt auch wieder machen. Und jetzt brauchen wir es auch wieder.
Wie letztes, auch wie in der Hinrunde. Ja.
Aber mal realistisch betrachtet, wie siehst du die Chancen für das kommende Spiel?
Ah, ich sag mal, der BVB ist halt irgendwie immer für so ein, was heißt ein Ausrutscher gut, ne? Auf dem Papier wirken sie viel stärker, als der Tabellenstand es aussagt, in meinen Augen. Haben vorne halt einen X-Faktor hoch 100 mit Haaland. Also jetzt, rein, wenn wir jetzt mal die Tabelle komplett außen vor lassen, rein individuelle Fähigkeiten in den Raum stellen, kriegst du nicht Angst, wenn du Haaland gegen Zichos siehst oder Haaland gegen Meret oder Haaland gegen was weiß ich wen. Ah, ist schon krass, der Junge ist halt wow, extra klasse, was er kann.
Hoffentlich verdrehen sie sich nichts im Knie.
Jo. Ja, wie gesagt, deswegen, wenn du mich jetzt ganz nüchtern fragst, boah, Ich weiß nicht, woraus ich Hoffnung ziehen sollte für einen Sieg. Wenn wir einen Punkt holen, wäre es ganz nett. Nicht, was heißt, wäre es ganz nett, wäre überlebenswichtig. Wenn wir 3 mitnehmen, nehmen wir die natürlich auch lachend und lachend mit und freuen uns. Aber ja, mein Optimismus ist ehrlich gesagt sehr, sehr gedämpft gerade.
Ja, was die Punkteerwartung angeht, bin ich da bei dir. Bin ich auch, also ist meine Erwartung auch sehr gedämpft. Aber ich hoffe halt, was in der Aufstellung zu sehen. Denn wenn ich jetzt lese, dass, wie gesagt, nochmal Dennis außen spielt vielleicht und Wolf weiter offensiv spielt. Ich will einfach was, also das ist für mich mein Ziel jetzt fürs Wochenende, zu sehen, dass Gisdol was in dieser Aufstellung ändert. Ja, aber auch offensiver ändert, dass wir mehr Torchancen kreieren. Und Dortmund ist nicht unanfällig. Also mir geht's nur darum, Torchancen zu kreieren. Und das schaffst du auch gegen Borussia Dortmund. Dass du mit den paar Chancen vielleicht nicht das Spiel gewinnst, okay. Aber du schaffst es auch gegen Borussia Dortmund, verdammt nochmal ein paar Torchancen zu kreieren. Und das will ich sehen. Das ist mein Minimalziel. Und wenn das nicht kommt, wenn das noch nicht mal kommt, dann male ich ein Schild und mache ein Zoom-Meeting mit Gisdol raus. Ich weiß es nicht. Nein, das funktioniert. Ich bin richtig sauer auf dir. Das funktioniert nicht. Ich dachte, der wird uns zuhören. Der hat mich nicht angerufen die Woche. Das ist Bullshit teilweise. Ich kann es nicht nachvollziehen. Nein, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man den Jakobs wieder rausholt, was wunderbar gegen Bremen funktioniert hat. Und dann viele sagen dann, der spielt doch nicht gut. Da sage ich, Leute.
Ich sehe schon, Jakobs ist der wunde Punkt bei dir.
Nicht Woche. Der wunde Punkt, aber das ist der einzige Spieler, der Überschallgeschwindigkeit bei uns im Team hat. Das ist nun mal so. Also wenn man nichts kann, ne, dann muss man Schnelligkeit auf den Platz bringen. Ganz einfach. Also es ist eine Bauernweisheit. Hier, 5 € ins Phasenschwein.
Ja, aber du hast nicht Unrecht, ne? Wir hatten schon, wenn du überlegst, also Spieler wie Klünter damals oder sonst was, der war einfach schnell. Deswegen hat er einen Mehrwert
für uns. Gehatet in Köln.
Wobei ich da sagen muss, ich war ein wirklich Verfechter für ihn, aber das ist wieder auch eine ganz andere Geschichte.
Ja, ich war dagegen, krass. Aber heute wäre ich auch wieder dafür. Ja, ich bin halt auch so ein emotionaler, naiver Fan manchmal.
Ja. Ja, also ja, was das Ding ist, nur um bei dir auf diese Aufstellungsgeschichte jetzt gegen Dortmund zu kommen, das ist ja wirklich das Komische an der ganzen Geschichte jetzt gerade auch, ne? Ich will halt, schön, dass er es jetzt gerade trainiert, noch geiler, wenn das Ganze am Samstag funktioniert. Ey, aber dann behaltet's bei. Spielt's weiter offensiv, spielt, keine Ahnung, mit offenem Visier und versucht irgendwie was zu machen, ne, wenn's funktioniert gegen Dortmund, und fangt nicht an, euch gegen Mainz dann wieder reinzuigeln, weil ihr Angst habt, das erste Gegentor zu kassieren oder sonst was. Das war ja auch meine Kritik nach dem Bremen-Spiel. Ich hab's gerochen, dass das gegen Union wieder kommen wird, dass es nicht dieses Dynamische sein wird, aber naja, ich teile einfach mal deine Hoffnung mit, dass da einfach systematisch sich was jetzt gerade irgendwie entwickelt aus der Misere, in der wir stecken. Dortmund aus den letzten 7 Spielen, die sie gespielt haben, 5 Siege, 1 Unentschieden, nur 1 Niederlage. Wird Zeit für die zweite im 8. Spiel jetzt. Und keine Ahnung.
Aber nochmal ganz kurz, ja. Du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gerade gesagt. Ob der das auch beibehält, weil was jetzt wieder passiert gegen Dortmund ist, dass wir natürlich ein Stück weit defensiver stehen werden. Der wird aber auf jeden Fall den Jakobs wieder bringen, weil der schnell ist und dann die Konter wollen wir natürlich. Da will auch ein Gisdol natürlich auf einmal schnell spielen. Nur gegen Union sind wir nicht am Kontern, sondern da müssen wir ab und zu auch selber mal kreieren, ja, aufbauen, und das funktioniert halt dann einfach nicht ohne schnelle Leute. Also das funktioniert mit schnellen Leuten dann auch nicht richtig, aber dann kannst du mal einen langen Ball schlagen. Das ist einfach eine Option. Tut mir leid, das ist einfach so.
Jo. Und wir sind
in diesem Sinne, ich glaube, 3-1 kriegen wir leider auf den Sack.
Echt? Ja. Gehen wir heute wirklich, ja, ich versuche immer noch irgendwie den Schein zu wahren, dass ich nicht gegen den FC tippen möchte, rein aus irgendeinem Optimismus, den ich mir jetzt hier gerade aus den Fingern ziehe. Ihr merkt, wir sind wie ihr wahrscheinlich alle am Brodeln und am Rattern, wie das Ganze noch wird. Ich sag, wir holen dann 1-1 und wir spielen zu Hause, ne? Wir spielen zu Hause. Oh Gott. 1-1 zu Hause, aber 1-1.
Das würde ich gerne diese Woche als Schlusswort stehen lassen. Letzte Woche habe ich mich nämlich mit nächste Woche 3 Punkte verabschiedet. Sag, wiederhol das nochmal schnell. Also in diesem Sinne sage ich jetzt mal Schwarte Schmidt, vielen Dank, Marek. Hat mir trotz der Niederlage wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Es war mir eine Ehre, mein Freund.
Bis nächste Woche.
Schwarz Schmidt, bleibt sauber. Ciao.